Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zum Zwischenhalt auf DRS1. Da lernen wir heute in dieser halben Stunde einen Erfolgspfarrer kennen, einen, der es schafft, dass immer mehr Leute in seine Predigten kommen. Wie macht er das? Ein paar Tipps in ein paar Minuten. Zuerst aber geht zum Syrien. Trotz Waffenstillstand geht da der Bürgerkrieg mit brutaler Härte weiter. Davon betroffen ist auch die christliche Minderheit. Sie macht rund 10% aus von der syrischen Bevölkerung. Die Mehrheit der Christen steht hinter dem Präsident Assad, weil er sie beschützt und ihnen relativ grosse Autonomie lässt. Aber immer mehr, vor allem junge Christinnen und Christen, schliessen sich jetzt zum Aufstand gegen das Assad-Regime an. Spaltet der Bürgerkrieg auch die Christen im Land? Heidi Kronenberg redet darüber mit Judith Behnen. Sie arbeitet für die deutsche Jesuitenmission und ist vor kurzem von einem Besuch in Syrien zurückgekommen.
Judith Behnen, im Vergleich zu anderen arabischen Machthabern gewährt Präsident Bashar al-Assad den Christinnen und Christen relativ viel Freiheit. Fürchten die Christen nun, diese bei einem allfälligen Machtwechsel zu verlieren?
Die Christen in Syrien haben natürlich Angst davor, dass, falls die Sunniten an die Macht kommen, dass ihr Freiraum beschnitten werden könnte. Also es ist tatsächlich ja so gewesen, dass sich die Christen in der Mehrheit unter Präsident al-Assad sicher gefühlt haben und dass er auch ein Stabilitätsfaktor war. Natürlich ist diese Furcht, dass sie das jetzt verlieren könnten, auch eine Gefahr, weil sie sich dadurch zum Teil natürlich auch zum Instrument des jetzigen Regimes machen lassen.
Man beobachtet auch, dass sich zunehmend junge Christen und Christinnen mit aufständischen Muslimen solidarisieren. Spaltet der Konflikt in Syrien die Christen?
Der Konflikt in Syrien spaltet natürlich nicht nur die Christen, der Konflikt in Syrien spaltet das ganze Volk. Vielleicht ist es eher auch eine Frage der Generation. Also vor allen Dingen junge Studenten unter den Christen sind welche, die sich mit der Opposition sehr stark solidarisieren. Ob das nun die Christen als Konfession spaltet, glaube ich gar nicht so. Also die Linie geht halt wirklich durch das gesamte Volk und auch durch Familien. Also es ist nichts spezifisch Christliches.
Judith Behn, gibt es Anzeichen dafür, dass der Konflikt in einen konfessionellen ausartet? Weil neu geht man ja auch davon aus, dass extrem islamistische Kreise rund um die Al-Qaida in Syrien aktiv sind.
Natürlich wird der Konflikt in Syrien von verschiedenen islamistischen Gruppen auch für eigene Interessen genutzt. Und dass es dann gegen verschiedene Konfessionen oder Religionen oder religiöse Gruppen geht, liegt hier auf der Hand. Also auch ganz klar Sunniten gegen Alawiten und nicht nur Moslems gegen Christen. Also jede Gruppe versucht, den Konflikt für eigene Interessen zu nutzen und so ein bisschen auch das eigene Süppchen da zu kochen. Dass es ein Religionskrieg werden könnte, das glaube ich nicht. Es ist eine politische Auseinandersetzung, es ist kein Religionskonflikt.
Können die Kirchen in Europa etwas zur Beruhigung der Lage in Syrien beitragen?
Mein Eindruck ist, dass im Moment Syrien die ganz normale Bevölkerung doch sehr stark unter einer Isolierung leidet. Ausländische Mitarbeiter in Syrien sind nicht mehr im Land, Touristen kommen nicht mehr ins Land. So die ganz normale Bevölkerung in Syrien das Gefühl hat, wir sind alleine gelassen. Da könnten die Kirchen klar ein Zeichen setzen, dass man trotzdem nach wie vor versucht, in Syrien da zu sein, Präsenz zu zeigen und den Leuten sagt, wir haben euch nicht vergessen, wir sind eigentlich noch da und wir versuchen auch, mit euch mitzugehen oder im Land zu bleiben.
Judith Behn von der Deutschen Jesuitenmission im Beitrag von der Heidi Kronenberg.
Tra i boschi un minuscolo paese così bello che nel mondo non ce n'è. Vive felice come estasiato, come incantato, non possiede un campanile. Grande città, ma nel tramonto
ciel e nell'aria sembra udir che una campana suoni lassù l'ora fatata della preghiera che vien dal bosco, io la conosco, scende dal cielo come un incanto, un'armonia.
Andrea Bocelli im Zwischenhalt auf der Seite am Pfingstwochenende. Pfingsten steht vor der Tür, das Geburtstagsfest von der Kirche. Die reformierte Kirche im Kanton Zug hat auch Grund zum Feiern. Auch wenn man meint, dass der allgemeine Trend Richtung Reduktion geht von Besuch in der Kirche, ist das Gegenteil der Fall. Da wächst die Kirche. Ein Grund dafür ist der Zuzug von jungen Familien. Ein anderer Grund aber die attraktive Gemeinsarbeit. Die Gottesdienste vom Pfarrer Jürg Rother zum Beispiel sind immer gut besucht. Wie macht er das? Judith Wipfler hat ihn zu Oberäger getroffen und ihm ein paar von seinen Erfolgsstrategien entlockt.
Was müsste ich machen in der Kirche? Dass Leute sagen, da lade ich meinen Nachbar, meine Nachbarin ein. Oder dass es zum Gespräch wird. Hey, bist du auch am letzten Sonntag? Und das ist natürlich dann eine radikale Infragestellung von gängigen Liturgien, von gängigen Modellen, wie man sogenannte Gottesdienst feiert. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich mit dem Anfang beschäftige, dass wir einfach ziemlich fixiert sind liturgisch. Und wenn man das mal loslässt und einfach mal überlegt, wie sieht etwas aus, dass sich die Leute wohlfühlen, und es glatt findet, dass man dann schon auf neue Ideen kommt.
Neue Ideen, zum Beispiel eben Soul oder wenn Orgel, dann Orgel aber richtig und gut und speziell dargestellt. Gottesdienst, die von Jugendlichen selber gemacht werden. All solche Sachen machen die auch in der freien Natur. Sie sind schon als Bikerpfarrer bekannt im ganzen Zugerland.
Ja, der Mountainbike-Gottesdienst ist eigentlich entstanden, weil jemand vom Mountainbike-Club, der mich kennt, gesagt hat, komm, mach doch einen Mountainbike-Gottesdienst. Dann haben wir mal angefangen, die Sechste. Dann haben wir einen CD-Player mitgenommen und sind dann im Wald gestanden. Und unterzwischen sind das so zwischen 100 und 170 Leute. Und wir haben Live-Musik. Und ich predige immer über ein Teil von einem Mountainbike. Unterzwischen ist so ein bisschen der Running Gag, was für ein Teil ich hätte. Und ich wundere mich immer wieder. ich glaube, einfach so Sachen, die ganz nahe bei den Leuten sind, dort, wo sie einen Weg schon sind, eigentlich können wir im Evangelium damit anfangen, oder? Jesus hat mal einen gefragt am Straßenrand, was willst du, was ich dir tue? Und ich glaube, das muss die Grundfrage sein. Was brauchen die Leute von uns, dass sie die Botschaft mitnehmen können?
Und mit dieser Frage, machen sie denn wie ein Wirtschaftsmensch, machen sie so Profilabklärungen? Auch, dass sie sich so richtige Ziele oder Ergebnisvorgaben machen, wie in einem Betrieb, was müssen wir in einem Jahr erreicht haben, wie viele Leute müssen kommen sein. Das schaffen sie mit Zahlen, mit Statistiken. Passt das wirklich zur Kirche?
Einerseits haben wir ja die Situation, dass die Kirche jetzt vielleicht nicht gerade Kanton Zug, aber sonst wirtschaftlich ziemlich unter Druck ist. Wir haben ja den Druck, dass wir müssen die Sinnhaftigkeit vom jetzigen System mit Steuern etc., dass das wirklich Sinn macht. Müssen wir ja beweisen. Folgendessen müssen wir uns überlegen, wie setzen wir die Mittel ein. Gezielt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass mich dunkt, es hilft ja auch zur Klärung über meine Ressourcen, wenn ich mir überlege, ich habe die und die Zeit zur Verfügung gestellt und ich bin in einer hyperprivilegierten Situation. Ich bin bezahlt, dass ich Zeit habe. Und wenn ich mir dann überlege, für wer braucht von mir was und was sind genau die Schritte, dass das kann stattfinden, ist das für mich ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung gestellt worden sind. Und ich meine, es wäre ein zeitgemäßes Arbeiten im Pfarrberuf.
Was unterscheidet Sie von einem Manager als Pfarrer?
Ach, ich bin viel weniger kontrolliert. Ich habe viel höhere Kompetenzen über meine Zeit. Weil meine Managerkollegen und Freunde sind ja so hochgetrieben und getaktet. Aber ich kann sehr viel lernen von ihnen. Ich habe sehr viel gelernt von meinen Managerfreunden, die halt ein bisschen über die Nase ausdenken und dann überlegen, wenn mein Unternehmen also bestehen bleiben soll, also Arbeitsplätze erhalten werden, muss ich die Strategie haben, ich muss so und so im Markt sein. Und ich meine, ich habe ein hohes Interesse, dass meine Stelle auch noch in 10 Jahren gibt. Ich finde das so genial. Aber da muss ich etwas machen dafür.
Sie haben auch in Amerika gelernt, dass nicht nur Theologie auch studiert, sondern auch wirklich geschaut bei erfolgreichen Gemeinskonzepten. Das sind Kirchen, wo man da im reformierten Milieu von der Schweiz eher mit der Nase rupft, weil man denkt, ui, das ist doch sehr freikirchlich und sehr poppig, wenig intellektuell oder wenig gehaltvoll. Die haben da keine Berührungsangst gehabt, um auf Chicago zu gehen und etwas lernen von diesen Kirchen.
Nein, da bin ich... Paulus sei es gedankt, prüft alles und behaltet das Gute. Ich glaube, man muss ja herschauen, was ist erfolgreich. Das kann man ja da bei uns auch machen. Und dann schauen, was sind die Faktoren, die etwas erfolgreich machen. Und dann haben wir den dritten Schritt überlegen, und wenn wir das jetzt umsetzen für uns, was bedeutet das? So, dass es für uns stimmt, dass wir selber auch leben können. Und nicht einfach, dass wir ein Mäntel anziehen. Oder das Plakätchen vor das Gesicht haben. Man müsste das können fühlen als Person. Und dann geht das schon durchaus.
Es ist ja so, dass einige den Erfolg gar nicht so in den Zahlen vom Gottesdienstbesuch oder von einem Besuch vom Anlass wollen messen. Die sagen dann, es kommt nicht darauf an, ob es jetzt 100 sind oder nur 10. Hauptsache, ich habe das Evangelium gut verkündet. Kennt ihr die Position?
Ich kenne die Position, teile sie aber nur beschränkt. Natürlich wäre es auch verfehlt zu sagen, jeder Gottesdienst, wo nur wenig Leute hat, ist ein schlechter Gottesdienst gewesen. Das ist auch heikel. Da würde ich vielleicht auch der Situation nicht gerecht werden, wo das drin stattfindet. Aber ich glaube, dass der Anteil, wo heute sich die Leute überlegen, was muss ich ändern, an dem, wie ich arbeite, einfach noch zu klein ist. Da müssen die Leute mehr ermutigt werden, sagt es jetzt hier einmal, ein bisschen anders zu denken. Und ich habe jetzt ein Beispiel gehört von einem Pfarrer, der wird jetzt das Jahr pensioniert. Der geht mit pensionierten Leuten ins Bündnerland, an einem Bauer etwas aufstellen. Ein riesen Erfolg. Der hat auch gemerkt, oder? Ich muss zu Kirchen aus, ich muss zu den Senioren. Die wollen etwas machen, die wollen wertgeschätzt werden. Und siehe da. Und Land auf, Land ab, kann man schauen. In der Kirche, dort, wo etwas Spezielles läuft, ist ein grösserer Erfolg rum.
Mit neuen Ideen, mit Elan, mit Hoffnung und mit Action. Der Jürg Roth, der reformierte Pfarrer des Oberägeri. Judith Wipfler hat ihn besucht und noch ganz einen Haufen anderes erfahren, wie man Kirche könnte neu erfinden. Und das bringen wir morgen in der Sendung Perspektive, morgen um 8:30 auf DRS2.
I was almost said it was too late. But then you came along to my surprise. And stole my heart before my very eyes. You took me right.
Michael Learns to Rock, Isle of the Blue. Es ist jetzt 7:12. Wenn man die Einwohner von der Gemeinde Nunningen und Zulwil im Solothurnischen ein bisschen auf die Arme nehmen, dann tituliert man es als Schlüch oder Gitzi. Die beiden Bezeichnungen die weisen auf die bittere Armut an, die dort mal geherrscht hat. Dort ist eben Teil vom Schwarzbubenland im hügeligen Gilgenbergerland. Nunigen soll noch in der ersten Hälfte vom 19. Jahrhunderts das ärmste Dorf vom Kanton gewesen sein. Man hat sich hauptsächlich vom Lismen, vom Stricken, von Stümpfen also, von Schlüch ernährt. Wörtlich ein eigener Anblick war es da, in den gewaltigen Händen baumstarker Männer die winzige Stricknadel zu erblicken. Der Spitzname von der Nachbargemeinde Zulwil kommt davon, dass sich frühere Generationen fast nur ein paar Geissen haben können leisten. Heute ist zwar Zubel, wie man dort im Ort Zulwil sagt, eine Wohngemeinde mit knapp 600 Einwohnern, aber die Landwirtschaft ist immer noch wichtig und präsent. Das kirchliche Zentrum von der Pfarrei Nunningen Zulwil, wo zusammen die katholische Kirchengemeinde Oberkirch bildet, befindet sich an einer exponierten Lage, schön zwischen den beiden Dörfern, direkt an der Gemeindegrenze. Die katholische Kirche St. Peter und Paul, das ist ein neugotischer Bau, steht auf Zulwiler, das Pfarrhaus auf Nunninger Boden. Vor gut 40 Jahren hat man das Innere von dem Gotteshaus ziemlich massiv umgestaltet und modernisiert. Hören tun wir ab dem Frontturm mit seinem Spitzhelm die 6 Rütschi-Glocken. 4 Glocken sind aus dem Jahr 1880 und 2, die 1946 dazugekommen sind. Und wie immer vor dem Glück noch eine ausgewählte Inschrift, die von der grössten Glocke. Da heisst's: Herz Jesu, reich für alle, die dich anrufen, erbarme dich unser.
Thank you.
Das Glockensextett von der katholischen Kirche St. Peter und Paul von Nunningen zu Lwil, der Kirchengemeinde Oberkirch im Schwarzbubenland im Kanton Solothurn. Das hat sich da heute vorgestellt und der Sonntag eingeläutet. Das war der Zwischenhalt auf der SRS. Sie können die Beiträge auch nachlesen, und zwar unter entsprechenden Adressen. drs1.ch, gehen Sie auf die aktuelle Zeit jetzt, oder Sie finden entsprechende Angaben dazu. Wir haben auch ein ganzes Archiv von sämtlichen Glocken der Heimat. Glocken der Heimat. drs1.ch, dort die entsprechende Sendung anklicken und Sie kommen zu den Informationen. Samstagabend am 7.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.